Deutschlandfunk Kultur. Breitband.
Hey Siri.
Moin Moin.
Begrüße die Hörerinnen und Hörer. Begrüße die Hörerinnen und Hörer.
Ich bin mir nicht sicher, ob ich das richtig verstanden habe.
Und damit, liebe Hörerinnen und Hörer, ist eigentlich der wichtigste Punkt der heutigen Sendung schon durch. Wir wollen uns nämlich mit Sprachassistenten und den Auswirkungen von synthetisierten Stimmen und anthropomorphisierten Algorithmen beschäftigen. Wir, das sind Markus Richter und hey Vera Linz, begrüße unsere Zuhörerinnen und Hörer.
Und Sie merken ja schon, was das macht, diese Systeme. Und es soll nämlich auch darum gehen, wie die Kommunikation mit Sprachassistenten möglicherweise und wahrscheinlich ganz sicher unseren Umgang miteinander verändern kann. Nicht wahr, Markus?
Ja, ich würde dann an dieser Stelle vielleicht auch schnell das Thema wechseln wollen. Wir sprechen heute zum Beispiel auch über Bitcoins und Gefühle.
Und wir nehmen den Podcast Dissect auseinander. Das ist eines der wenigen Beispiele für Musikjournalismus in Podcastform. Wir haben außerdem wieder Netzmusiken mitgebracht, die Sie sich auf unserer Website unter breitband.deutschlandfunkkultur.de herunterladen können. Und die erste kommt aus dem Schlafzimmer. Ja, Schlafzimmerproduktionen ist das geflügelte Wort für die Musik, die eben nicht in einem professionellen Studio produziert wurde, sondern zu Hause.
Einen Unterschied macht das fast gar nicht mehr, wie die Schlafzimmerproduktionen der Genfer Indie-Pop-Band Saint Estrella zeigen. Wir hören You Will Find vom Album Two Faces.
Topic.
2017 war das Jahr von Alexa, von Siri und Cortana. Als den Megatrend des Jahres hat ein Vertreter des Bundesverbands Digitale Wirtschaft die digitalen Sprachassistenten sogar bezeichnet.
Diese Kombination von, sagen wir mal, angehender künstlicher Intelligenz, Lautsprecher und Mikrofon mit Netzanschluss ist dieses Jahr zu einem Massenprodukt geworden. Der digitale Sprachassistent Echo Dot war Ende November sogar weltweit auf Platz 1 der Verkaufscharts von Amazon.
In vielen Haushalten steht also bald ein digitales Helferlein, das zumindest das Versprechen uns immer zuhört und jeden Wunsch von den Lippen abliest. Die Realität ist aber oft eine andere. Verständigungsprobleme und Befehlston bestimmen den Umgang mit den neuen technischen Mitbewohnern.
Marc Herbstreuth hat die Phänomene, die zusammen mit diesen kleinen Devices in unseren Wohnungen kommen, für uns zusammengefasst.
Eigentlich sind Roboter ziemlich dumm. Das sagt Tavidu Ranatunga und der muss es wissen, seine Firma stellt Roboter mit künstlicher Intelligenz her. Sie helfen zum Beispiel in ein paar Läden in San Francisco Kunden, wenn sie Fragen haben. Die Roboter verstehen diese Fragen der Kunden und antworten mit einer Auswahl von Optionen auf einem Touchscreen. Dass diese Roboter nicht mit den Kunden sprechen, hat laut Ranatunga einen ganz einfachen Grund. Sie sind nicht clever genug. Dennoch läuft die Konversation mit digitalen Sprachassistenten so. Sie reagieren nur auf bestimmte Schlüsselwörter. Das Verständnis von Kontext, Subtext oder komplexeren Sätzen geht ihnen bisher noch ab.
Ein Satz sollte keine unnötigen Worte enthalten, ein Absatz keine unnötigen Sätze. Kannst du die Frage noch einmal etwas kürzer stellen?
KI sei nämlich ausschließlich gut darin, Probleme in einem sehr eng definierten Rahmen zu lösen, sagt Adam Chayer, der Erfinder von Apples Siri. Weshalb ein Gespräch mit Siri, Alexa, Cortana und Co. oft gestelzt und unnatürlich klingt.
Alexa, gib mir meine tägliche Zusammenfassung.
Hier ist deine tägliche Zusammenfassung.
Manchmal können diese Konversationen auch ziemlich anstrengend sein.
Alexa, ich habe Hunger. Alexa, ich habe Hunger.
Was dann auch schnell mal frustrierend werden kann.
Alexa, play me a song. You sure this is fucking working? Alexa, you fucking wanker, you are. Talk to... Yeah, you fucking twat. Fuck off.
Bei der Kultur- und Medienkonferenz South by Southwest in Austin, Texas, wurde dieses Jahr deshalb auch darüber diskutiert, was denn dieser Umgang mit digitalen Sprachassistenten mit uns macht. Mit dem Ergebnis, dass man vorsichtig sein müsse, Siri, Alexa und all die anderen könnten die Art beeinflussen, wie wir in Zukunft miteinander sprechen. Der Fokus auf Schlüsselwörter, simpelster Satzbau im Befehlston. Alexa, mach dies. Siri, mach das.
Could you give me a cat, Siri?
Oh, me?
Yes, you.
That's what I figured.
Get me one right now.
That may be beyond my abilities at the moment.
Give me a cat, Siri.
Oh, me?
Yes, you can stop.
So wie viele kleine Kinder mittlerweile manchmal denken, dass jeder Bildschirm auch ein Touchscreen ist, könnte auch der Sprachassistentensprech unsere Konversationen verändern. So eine Theorie. Oder wie es der Unternehmer Hunter Walk in einem Blogpost beschrieben hat, Alexa toleriert schlechte Manieren. Es ist ein magisches Teil, aber es verwandelt meine Tochter in ein Arschloch. Denn anders als Eltern geben Sprachassistenten eben keine Widerworte. Sie folgen Befehlen und erwarten auch keine Höflichkeiten. Weshalb der Silicon Valley Investor Manu Kumar sich einen Trick ausgedacht hat, den er auch anderen Eltern empfiehlt. Er hat seinem Sohn einfach erzählt, dass Alexa ihm nicht mehr zuhören würde, wenn er nicht immer brav Bitte und Danke sagt. In seiner Familie werde Alexa nicht wie irgendein Zylinder behandelt, der auf dem Tisch steht, sondern fast wie ein Haustier. Was man bei all dem Anthropomorphismus aber nicht vergessen sollte, egal wie nett man zum Dienstleistungshaustier Alexa auch ist, es speichert jede einzelne Anfrage jedes Familienmitglieds. Wie bei jedem Haustier sollte man also gut darauf achten, womit man es füttert.
Alexa, was isst du?
Das Unix-Programm Du, das zu den Coroutils gehört, wird zur Anzeige der Dateigrößen aller Elemente im aktuellen Verzeichnis genutzt.
Ja, digitale Sprachassistenten also als Dienstleistungshaustiere. Ich bin sehr gespannt, wohin das noch führen wird. Mike Herbstreit war das.
Genau, und wie wir gerade am Schluss des Beitrages gehört haben, eine der wichtigsten Sachen, die den Umgang bestimmen und den Sprachassistenten erst zum Sprachassistenten machen, ist ja die synthetisierte Stimme. Und über die sprechen wir gleich mit Professor Holger Schulze.
Vorher aber noch Musik, und zwar Elektropop von der kanadischen Band Wild Graves. Ihre aktuelle EP Near Drowning enthält 5 Songs und einer davon ist der, den wir jetzt hier hören werden, Done and Dusted.
Slowly.
Done and Dusted von Wild Graves hier bei Breitband auf Deutschlandfunk Kultur, wo wir uns heute mit digitalen Sprachassistenten beschäftigen, also kleinen Computern, mit denen wir sprechen und die mit Hilfe nachgebildeter menschlicher Sprache auch mit uns sprechen.
Ja, und was das mit uns macht, darüber reden wir jetzt mit jemandem, der sich mit dem Klang von menschlichen und künstlichen Stimmen auskennt, weil er sich beruflich damit beschäftigt und dazu forscht. Er ist Professor für Musikwissenschaft an der Universität Kopenhagen und leitet dort das Sound Studies Lab. Herzlich willkommen, Holger Schulze.
Einen schönen guten Tag, hallo.
Wir haben jetzt hier in dem Beitrag gerade verschiedene Beispiele für diese Interaktion mit digitalen Sprachassistenten gehört. Und man, also als normale Nutzer höre ich ja also jederzeit eindeutig identifizierbare Maschinenstimme. Ist das gut so? Ist das schon sagen das, was man kann? Sie als Fachmann, wie beurteilen Sie das?
Also ich beurteile so, dass wir uns da immer noch kulturell in einem Prozess der Annäherung befinden. Dass sowohl technisch, also in unserem Umgang damit, dass eben noch keine Normalität natürlich ist. Dass sowohl technisch noch nicht alles möglich ist, noch nicht alles verstanden wird, auch noch nicht alles artikuliert wird und vor allem noch nicht alle Unklarheiten artikuliert werden können, als auch wir als Menschen noch nicht gelernt haben, damit in einer Weise umzugehen, dass es ganz normal und alltäglich wäre.
Aber ist das vielleicht nicht sogar ganz gut, wenn man da so die Grenze aufrechterhalten kann zwischen Mensch und Maschine?
Ja, das kann vielleicht gut sein. Allerdings ist, glaube ich, historisch betrachtet das ja genau das Bedürfnis, das zu nivellieren. Also es gibt schon gut eine 170-jährige Vorgeschichte der technischen produzierten Stimmen. Also 1864 gab es eine Maschine namens Euphonia, dann 1939 Voder, dann die Stimmausgaben für K-Navigationssysteme gibt es seit den 90ern bei Toyota und Honda. Also das ist ein stetiger Prozess, wo man sich immer mehr darum bemüht, dass die Stimmen immer echter klingen und Stimmen aber auch immer echter verstanden werden. Also ich glaube, das Ziel ist tatsächlich, in einem gewissen Punkt ein Ziel zu erreichen, wo wir drei vor uns hinsprechen und ab gewissen Punkten dann eine Maschine eben mitspricht als vierte Instanz.
Jetzt frage ich mich ja, also eine Sache, die man schon sehr eindeutig unterscheiden kann und die auch nicht in dem Sinne mehr künstlich oder artifiziell ist, man weiß, ist es Frau oder Mann. Und bei den Sprachassistentinnen muss man eigentlich sagen, ist die Standardeinstellung ja immer eine weibliche Stimme. Die haben auch Namen, Alexa, Siri, die klingen zumindest für unsere deutschen Ohren auch weiblich. Ich würde jetzt einfach mal unterstellen, auch das ist der Sexismus, der die ganze Gesellschaft durchzieht, weil das weibliche servile Wesen als Dienstleisterin ist. Würden Sie das teilen oder ist das Zufall, dass das so gekommen ist?
Das ist nicht Zufall und das ist sogar problematisch, denn am Anfang bei den ersten Autonavigationssystemen wurden weibliche Stimmen benutzt und Sie können sich sehr gut die patriarchalen Autoführer vorstellen in der Anfangszeit der Testphasen dieser Systeme. Weibliche Stimmen wurden abgelehnt. Ich lasse mir doch nicht von einer Frau neben mir sagen, wie ich fahren soll. Geht doch nicht. Mhm. Das wurde total abgelehnt. Das heißt, es wurden erst männliche Stimmen verwendet. Und ich glaube tatsächlich, dass hier so eine Art kulturelle Aneignung der weiblichen Computerstimme durch die Medien, durch Science-Fiction-Filme und Fernsehserien auch stattgefunden hat. Dass quasi die Rolle der servilen Computerassistentin, eben Computer, bitte tu dies oder das, stattgefunden hat und dann diese Stimme tatsächlich diesen weiblichen Universalsekretärinnen-Charakter angenommen hat, der annehmbar ist auch für Patriarchen und gerade für Patriarchen.
Wäre es denn möglich oder sinnvoll oder zielführend, geschlechtslose Stimmen zu erstellen, wo man nicht erkennt, ob es Mann oder Frau ist?
Das wäre von den technischen Möglichkeiten sicherlich sogar wünschenswert, weil warum muss eine technische Stimme gegendert sein? Gibt keinen Grund, sie muss sich nicht sexuell reproduzieren, gibt gar keine Notwendigkeit. Hat ja eh keinen Körper. Von daher kann die Stimme so oder so klingen. Andererseits scheint es in unserer Kultur eine gewisse Notwendigkeit zu geben oder ein Bedürfnis, eine sexualisierte oder gegenderte Stimme zu haben. Und da kann man sich schon fragen, welche Bedürfnisse das dann anspricht, weil es ja schlichtweg nicht notwendig ist. Zur Seite gesprochen, auch noch bei allen Roboterinstanzen, die dann auch jeweils männlich oder weiblich sein sollen, ist das gleiche Problem. Also da ist es eher die Frage an uns, warum wollen wir denn das überhaupt? Fühlen wir uns vielleicht verunsichert von einer Instanz, die geschlechtlos sind? Das ist ja eine stete Verunsicherung. Wenn das binäre System in der Wahrnehmung zusammenbricht, da ist jeder immer mal verunsichert. Und das ist eher eine Rückfrage an uns.
Das wäre tatsächlich zu sagen, was ich persönlich bevorzugen würde. Eine Stimme, die zwar in einem natürlichen Wortfluss spricht, aber klar als Maschine zu identifizieren ist. Und Geschlechtslosigkeit wäre ja zum Beispiel ein Merkmal, mit dem man das machen könnte, wenn die Sprache erstmal ganz natürlich klingt. Aber jetzt weg von dem, wie es klingt, auch zu dem, wie man damit spricht. Man hat das ja, also ich habe es am Anfang der Sendung auch versucht, man spricht ja in so sehr klaren, imperativen Sätzen, um ganz sicher zu sein, dass einen die Maschine auch versteht. Lässt sich das für Menschen, glauben Sie, stetig abtrennen? in der Kommunikation, also ich rede jetzt sozusagen mit der Maschine und dann rede ich gleich mit Ihnen und habe auch noch denselben Tonfall mitgenommen. Blutet das aus in die alltägliche Kommunikation?
Ich glaube, diesen ironischen Dreh, den Sie am Anfang der Sendung gemacht haben, also Ihre Co-Moderatorin genauso anzusprechen wie Cortana oder Siri, das ist schon was passieren kann, weil einfach die Grenzen verwischen können. Ich glaube aber, dass nicht allein das Imperative das Problem ist, sondern grundsätzlichere gesellschaftliche Tendenz dahinter liegt, nämlich des vollständigen und permanenten expliziten Sprechens. Ich muss ja mit einer Maschine alle Elemente immer explizit benennen. Uneigentliches Sprechen ist gar nicht denkbar. Ein klassischer Fall, der bei uns in der Familie passiert, Radio läuft zu laut, ist noch okay, irgendwann sind die Kinder zu laut und irgendein Kind sagt, können wir die Musik mal leiser machen? Und dann wird mir klar, ich mache es mal besser aus. War gar nicht die Ansage, aber mir wird klar, das ist eine viel zu laute Situation. Ich habe den Unterton wahrgenommen, ich habe Kontext verstanden. Eine Maschine würde einfach nur den Ton ein bisschen leiser machen. Das würde aber tatsächlich das Problem nicht lösen. Und dieses Verstehen von impliziten Ansagen, von indirektem Sprechen und noch viel komplexeren Sachen, da sind die Maschinen jetzt noch nicht. Würde mich aber nicht wundern, wenn sie irgendwann hinkämen.
Aber das Explizite ist ja nicht das eine. Wie wir sehr schön an Markus jetzt schon mitbekommen haben, spielt ja auch der Tonfall eine Rolle. Man spricht nicht nur in Imperativen, sondern auch mit einer Imperatorstimme sozusagen. Was macht das mit uns Menschen? Wie beeinflusst uns das?
Das fällt für mich aber auch in das Explizite. Denn es macht einen Unterschied, wenn ich so vor mich hinnuschle und sage, gibst du mir noch mal ein Bier und noch ein Getränk? Oder wenn ich sagen muss, Alexa, mache die Musik lauter. Das ist ein völlig anderer Habitus, auch den ich einnehme, der auf allen Ebenen so ist und der mich zu einer Stimmdeformation zwingt, die, ich sag mal, eine permanente Professionalisierung des Sprechens erfordert. Also das Familiäre und Müde und so privatistische, intime vor sich hin nuscheln, was auch wichtig ist, glaube ich, für die Kommunikation, wird dann in einer gewissen Weise verdrängt und zumindest im Moment ist das so. Ob das technisch sich so lange hält, da bin ich vorsichtig, weil ich traue der Technik schon noch Entwicklungen zu, die es möglich machen, tatsächlich auch vernuschelt zu sprechen.
Der Albtraum wäre sozusagen, das dauert aber so lange, dass wir uns dann schon so dran gewöhnt haben, Imperator zu sein, dass die Technik keine Notwendigkeit mehr sieht, das umzusetzen. Es gibt ja noch die andere Richtung. Also wir sprechen mit der Maschine, die Maschine spricht mit uns und sie gibt uns auf unsere Anfragen immer, also entweder sie tut, was wir sagen, oder sie gibt uns eine Antwort. Sie sagt, entweder ich weiß es nicht oder sie gibt eine definitive Antwort. Ist das sozusagen dasselbe Problem umgekehrt, also Explizitismus?
Das führt mich in exakt die gleiche Richtung, denn es setzt gewissermaßen die Kommunikation, die wir beispielsweise bei Eingabefeldern im Computer haben oder bei anderen Tastaturfeldern, in denen wir explizit sagen müssen, was laden Sie hoch, wie heißen Sie, wie alt sind Sie. Es muss immer explizit sein, muss immer identisch und auf eine Information hinlaufen. Das Problem bei diesen Sprachassistenten ist, und da muss man schon einen Unterschied machen, es sind im Grunde ja genau keine künstlichen Sprecher. Es sind eigentlich Sprachausgabesysteme, die an Stimmerkennung gekoppelt sind. So agieren sie eben auch. Das heißt, sie würden genauso funktionieren, wenn die Ausgabe schriftlich wäre, würden die genau das Gleiche tun. Das Schaltsystem, die Software im Inneren wäre mehr oder weniger das Gleiche. Das heißt, natürlich hört da niemand mir faktisch zu. Es sind einfach nur Ausgabesysteme. Und darum fällt das Ganze natürlich auch, was vielleicht erstmal ungewöhnlich scheint, in das Gebiet der Sound Study oder der Klangforschung. Denn da gibt es das große Feld des Auditory Display, also der auditiven Darstellung von Ergebnissen. Das kann über Töne funktionieren, über Sprache funktionieren. Aber dadurch bin ich immer vorsichtig zu sagen, das sind natürlich noch keine Personen. Das sind keine tatsächlichen Intelligenzen, sondern wir schreiben ihnen die Rolle zu, wir binden sie so ein. Das kann sich dahin noch entwickeln. Aber im Moment sind es eigentlich Ausgabesysteme, die auditiv funktionieren.
Was ja auch sehr schön ist, habe ich auch schon beobachtet bei Freunden, wenn die Maschinen sich dann nicht so oder die Assistenten nicht so benehmen, wie man sich das wünscht, fängt man an, die zu beschimpfen. Ja, das ist also wirklich, die Maschine wird dann beschimpft, weil es ist ja kein echtes Gegenüber, das ist ja nur so ein Apparat. Muss man sich Maschinen gegenüber nicht benehmen?
Gute Frage. Wir reden auch mit unseren Autos, auch wenn sie noch keine Stimmausgabe haben. Wir reden mit Kaffeemaschinen vielleicht. Wir reden mit Handys, wenn sie ausgeschaltet sind. Also wir schreiben unseren Instrumenten, unseren Werkzeugen immer eine gewisse scherzhafte kleine Personalität zu, wenn sie nah bei uns sind. Aber wir wissen, dass das natürlich keine Personalität hat. In dem Fall wird es dann natürlich kritisch, wenn ab einem gewissen Punkt und gewisse Scherzreaktionen gibt es ja schon, die Assistentinnen und Assistenten tatsächlich reagieren und sagen, ich bitte Sie doch um eine gewisse dezentere Ausdrucksweise. Das könnte sein ab einem gewissen Punkt oder ist vielleicht teilweise schon so.
Wir haben jetzt im Vorgespräch festgestellt, niemand von uns dreien hat solchen digitalen Sprachassistenten zu Hause. Ich würde jetzt mit einer Bitte um eine sehr kurze Antwort von Ihnen gerne noch wissen wollen. Was müsste denn passieren, damit Sie sich für den Eigengebrauch denken, so jetzt ist es soweit, ich will auch eins?
Es gibt einen ganz konkreten Fall, der oft vergessen wird. Behinderungen. Ich habe ein, zwei Kollegen, die tatsächlich schreibunfähig sind, auch taktile Tastenbedienungen schwer sind. Und da wird die Sprachausgabe und die Stimmerkennung zum essentiellen Umgang für den gesamten Lebensalltag. Das verdrängt man immer, wenn man so die Lifestyle-Elemente sieht. Und da ist natürlich die Möglichkeit, sich durch so ein vergleichsweise günstiges Gerät gewissermaßen den gesamten Haushalt zugänglich zu machen, schon ganz entscheidend.
Vielen Dank, Holger Schulze, Professor für Musikwissenschaft an der Universität Kopenhagen und Leiter des Sound Studies Lab.
Siri, verabschiede Holger Schulze.
Ich finde Holger Schulze nicht in deinen Kontakten. Meinst du vielleicht einen von diesen?
Tja, schade. Dann vielleicht doch lieber Musik. Maybe then you'll feel the same. Bell-chained bodies.
Dieses Album ist mein bisher intimstes und persönlichstes, schreibt Lucas Owens aus Texas. Unter dem Namen Bell-chained Bodies veröffentlicht der US-Amerikaner allerfeinsten Lo-Fi-Indie-Pop. Sein aktuell viertes Download-Album heißt Winter Rituals und daraus hörten wir Maybe Then You'll Feel the Same.
Breitband, Medien und Meinungen.
Internet gehört zur Grundversorgung und der Staat darf und muss deshalb für ein offenes Netz sorgen. Diese Prämisse wurde in den USA vor 2 Jahren von der Obama-Regierung festgeschrieben und ist am Donnerstag durch die für Telekommunikation zuständige Bundesbehörde FCC gekippt worden. Warum?
This decision was a mistake. For one thing, there was no problem to solve. The Internet wasn't broken in 2015.
Das Internet war gar nicht kaputt, so FCC-Vorsitzender Ajit Pai. Im Gegenteil, ein staatlicher Eingriff im Sinne der Netzneutralität schade den wachstumsfördernden Kräften des freien Marktes. Die FCC argumentiere, als müsse sie das Internet retten, sagte bereits im Vorfeld der Entscheidung Ulf Burmeier von der Gesellschaft für Freiheitsrechte.
Da finden sich eine ganze Menge wirklich fast poetischer Formulierungen, was diese Regulierung ermöglichen soll. Ja, das soll also zukünftige Innovationen erleichtern, Investments erleichtern in digitale Infrastruktur, soll Jobs schaffen und den Wettbewerb stärken. Und man ist fast versucht zu sagen, dieses Statement immerhin von einer obersten US-Bundesbehörde liest sich wie Fake News. Ne? Denn die Ergebnisse dieser Regulierung werden genau das Gegenteil dessen sein, was quasi im Vorwort dieser Regulierung versprochen wird.
Künftig dürfen amerikanische Netzbetreiber nun den Datenfluss beschleunigen, verlangsamen oder so sogar ganz blockieren. Die Befürchtung, ein durch und durch kommerzialisiertes Netz, in dem die Betreiber doppelt kassieren. Bei den Usern, damit sie bestimmte Dienste nutzen können, und bei den Anbietern, damit deren Inhalte das Publikum auch erreichen. Netflix, Facebook und Google drohen bereits, gegen die Entscheidung der FCC zu klagen. Die EU-Kommission beteuert, am Prinzip der Netzneutralität festhalten zu wollen. Es ist immer noch umstritten und soll trotzdem um weitere 6 Monate verlängert werden, das Gesichtserkennungsprojekt am Berliner Bahnhof Südkreuz. Bereits seit dem Sommer wird dort in einem Feldtest ausprobiert, wie gut sogenannte intelligente Videoüberwachung automatisiert die Gesichter bestimmter Personen im alltäglichen Bahnhofsgetümmel erkennt. So wollen Sicherheitsbehörden gezielt Terroristen und Schwerverbrecher aufspüren. Von den bisherigen Ergebnissen zeigt sich Innenminister Thomas de Maizière überrascht. 70-85% der freiwilligen Testpersonen wurden erkannt, je nach System. Die Quote der falsch Erkannten liegt bei 1%. De Maizière sagte gestern, er wolle die Technik zumindest an allen Bahnhöfen und Flughäfen flächendeckend einsetzen. Natürlich nur mit gesetzlicher Grundlage. Ob eine umfassende Überwachung allerdings verfassungsgemäß ist, das bleibt umstritten. Der Bundesnachrichtendienst darf nicht mehr massenhaft Metadaten von Telefonaten speichern. Es fehle die gesetzliche Grundlage. Das hat das Bundesverwaltungsgericht entschieden und damit einer Klage der Organisation Reporter ohne Grenzen recht gegeben. In der Datenbank Veras speichert der BND anonymisiert Daten aus Auslandstelefonaten, wer wann mit wem kommuniziert hat. Das Urteil gilt tatsächlich nur für den Kläger, die Organisation Reporter ohne Grenzen. Die verspricht sich allerdings Signalwirkung. Geschäftsführer Christian Mier.
Der BND ist verpflichtet, in seiner Datenbank Veras alle uns betreffenden sogenannten Metadaten von Telefongesprächen zu löschen. Gleichzeitig eröffnet das Urteil jetzt aber auch jeder anderen Privatperson, jedem anderen Verein die Möglichkeit, dieselbe Klage einzureichen. Und das ist eigentlich die Funktion einer strategischen Klage. Und zum Zweiten erhoffen wir uns, dass sich auch viele andere inspiriert fühlen, weiter gegen die zügellose Überwachung vorzugehen und dass es sich lohnt, das auch mit juristischen Mitteln zu machen.
Der Geschäftsführer von Reporter ohne Grenzen war das, Christian Mier, in den Medien und Meinungen von Jule Eickmann.
Und weiter geht's hier mit Netzmusik. Und wer die hier bei Breitband regelmäßig verfolgt, dem könnte der Name Nate Wagner schon mal begegnet sein. Der US-Amerikaner hat enge Verbindungen nach Europa und veröffentlicht schon länger unter dem Namen Lord Bentner.
Sein aktuelles Album Ready to Leave hat er während eines Aufenthalts in Bremen geschrieben. Da entfernt er sich ein wenig vom gewohnten Pop und steuert etwas in Richtung Postrock, wie hier in seinem Song Cavalier.
Breitbandbesprechung.
2007 hatte ein entfesseltes Bankensystem gezeigt, wie sehr es die reale Ökonomie bedrohen kann. Über 4 Billionen Dollar gingen damals in der Finanzkrise verloren. Die Wirtschaftsleistung brach global ein. Entwicklungs- und Schwellenländer standen am Rande des Abgrunds.
Und damals entstand die virtuelle Währung Bitcoin. 2008 wurde sie von einer kleinen Entwicklergruppe eingeführt mit der Behauptung, die Kryptowährung könne helfen, solche Desaster zu verhindern.
Versprochen wurde nichts weniger als eine Revolution. Die Umwälzung der kapitalistischen Geldwirtschaft. Mehr Transparenz, mehr Demokratie, mehr persönliche Freiheit. Man wollte nichts weniger als die Macht der Banken brechen und die Verwaltung des Geldflusses in die Hände des Volkes legen. Große Versprechen.
Und nun das. Wir hören von einem rasenden Kursanstieg des Bitcoin und von Börsenspekulationen auf die Währung. Das lässt aufhorchen. Deshalb haben wir mit dem Philosophen, Mathematiker und langjährigen Börsenbeobachter Dr. Wolfgang Buschlinger gesprochen und ihn als erstes gefragt, wie geht das eigentlich zusammen, Börsenspekulation und die hehre Idee des Bitcoin?
Das passt einfach deshalb zusammen, weil man an der Börse, grob gesprochen, auf alles wetten kann. Das ist zwar ein bisschen übertrieben, weil man zum Beispiel nicht auf die Wiederauferstehung von Elvis Presley wettet. Das macht man üblicherweise in London in Wettbüros. Aber alles, was irgendwie in Kontrakte gepresst werden kann, das Kurse hat, die irgendwo festgestellt werden, zum Beispiel in Chicago oder an irgendwelchen Internetbörsen sogar, ist prinzipiell fähig, durch ein Wettgeschäft, ein Spekulationsgeschäft auch Einzug zu finden in die heiligen Hallen der Börsen, die anerkannt sind.
Das muss man nochmal vielleicht ein bisschen deutlicher machen. Es ist also nicht so, dass mit Bitcoin jetzt spekuliert wird im Sinne von, wie viel ist ein Bitcoin wert, sondern jetzt wird auch noch damit spekuliert, wie viel ein Bitcoin wert sein könnte? Oder können Sie noch mal ein bisschen umfassen, was Börsenspekulation ist?
Also es gibt zwei Arten der Börsenspekulation. Die erste, Sie haben Aktien etwa. Und Sie können Aktien kaufen und darauf hoffen, dass der Kurs der Aktie steigt. Die Idee ist, Sie kaufen einen Teil vom Unternehmen und dann gehen Sie halt den Leidensweg oder den Erfolgsweg des Unternehmens mit. Die andere Art ist es, Sie haben das fragliche Ding überhaupt nicht in der Hand, sondern Sie wetten darauf, dass es zu einer anderen Zeit dann mehr wert ist, als es jetzt wert ist. Der Vorteil davon ist, Sie brauchen jetzt nicht so viel Geld, wie zum Beispiel zum Erwerb der Aktie. Und Ihre Möglichkeiten, durch Spekulationsgewinne sehr viel Geld zu verdienen, sind riesengroß geworden. Ich kann Ihnen mal ein Beispiel geben. Mal angenommen, Sie kaufen heute eine Aktie für 100 Euro. Dann brauchen Sie diese 100 Euro und kriegen dafür die Aktie. Sie könnten aber auch eine Wette darauf eingehen, dass die Aktie, die heute 100 Euro wert ist, am nächsten Monat 120 wert ist. Nun ist sie gerade 100 Euro wert, Sie haben ein gewisses Risiko. Sagen wir mal, so ein Ding kostet jetzt 5 bis 10 Euro. Dann könnte folgender Fall eintreten. Angenommen, in einem Monat ist die Aktie tatsächlich bei 120 angekommen. Dann haben Sie aus Ihren 5 bis 10 Euro 20 Euro gemacht. Sie haben bei diesen Wettgeschäften die Möglichkeit, mit sehr wenig Geldeinsatz ziemlich viel Geld zu verdienen bzw. zu gewinnen. Und das nennt man üblicherweise Derivatehandeln. Und genau da ist jetzt der Bitcoin angekommen. Also wenn Sie in Chicago dort eine Wette eingehen auf den Bitcoin, dann kaufen Sie dort keinen Bitcoin, sondern Sie kaufen einen Kontrakt auf den Kurs des Bitcoin zu einem bestimmten Zeitpunkt. Und der kostet Sie dann Geld, und zwar US-Dollar. Die Banken machen das natürlich nicht aus Menschenliebe, sondern sie gehen so vor. Sie geben eine bestimmte Menge von Kontrakten aus, und zwar solche, die sowohl auf steigende Kurse gehen, als auch solche, die auf fallende Kurse gehen. Und sie verdienen, wenn sie am Schnitt verdienen, sie egal was passiert. Denn sie sind der Veranstalter dieser Lotterie. Und wie es bei Lotterien üblich ist, schauen Sie nur das Lottogeschäft an, es ist immer besser, der Veranstalter zu sein als der Spieler.
Nun könnte man ja annehmen, aufgrund der vielen Zahlen, Daten, Fakten und Berechnungen, dass das Aktiengeschäft ein sehr rationales ist. Aber wir wissen ja alle, können wir auch im Fernsehen sehen, dass es nicht so ist. Es ist alles auch sehr emotional. Aber die Diskussion um Bitcoin erscheint nun nochmal besonders emotional stark aufgeladen. Wie erklären Sie sich das? Liegt es an dieser Grundidee von Bitcoin, dass man vermuten möchte, das passt gar nicht mit diesem ganzen Aktiengeschäft zusammen?
Ich denke, dass das eine ist, es handelt sich hier um eine ganz normale Spekulationsblase, eine Spekulationsfantasie. Das heißt, die Leute gehen da rein, sind so irrational wie immer eigentlich, nur jetzt, wo es noch so richtig losgeht, geben sie nochmal Gas, ja, und schauen da drauf und sind wie fasziniert von dem Gedanken, selbst in kürzester Zeit steinreich zu werden. Da gibt's ja diese Geschichten, wenn sie vor 5 Jahren Bitcoin gekauft haben für $1,000 oder sowas, dann wären sie jetzt so in der Größenordnung von 10-facher Millionär. Und das wollen wir doch alle sein. Ja? Und deswegen geht man dahin und sagt, das ist jetzt ein Instrument, ist keine so träge Geschichte wie von mir aus der US-Dollar. Sie haben ja da ein Ding, das ist schon losgefahren und fährt mit einer irren Geschwindigkeit. Wenn Sie sich die Kursschwankungen der letzten Tage angucken, dann würden Sie denken, das ist nichts für meine Oma. Ja? So, und das andere ist, Bitcoin hat irgendwie den Vorteil, so scheint es mir jedenfalls, dass es daherkommt mit der Aura eines digitalen Offspring-Unternehmens. Und die werden ja in den letzten Jahren grundsätzlich gehypt. Nun ist es das erste Unternehmen, das in der Abteilung Währung etwas macht. Und deswegen fliegen die Leute darauf. Und ich denke, die wenigsten Leute, die sich da engagieren, werden tatsächlich etwas davon verstehen, was da passiert und was Bitcoin überhaupt ist.
Man hat ja im Zusammenhang mit diesem Bitcoin-Hype, also sowohl dem als auch dem aktuellen, immer wieder von einer sogenannten Greater Fool Theory gehört, also die Theorie des größten Trottels. Ist das das, was Sie gerade beschrieben haben? Also man lässt sich einfach mitreißen, mit dem Gedanken reich zu werden?
Ich denke, daran ist viel Wahres, wobei man natürlich sagen muss, dass diese Greater Fool Theory im Grunde genommen nicht speziell Bitcoin betrifft, sondern in den ganzen Markt. Ja, wenn Sie an die Börse gehen, dann müssen Sie sich darüber im Klaren sein, dass Sie nicht sozusagen faire Preise handeln und auch nichts mit den inneren Werten eines Unternehmens oder irgendeiner Anlage zu tun haben, sondern Sie setzen auf die Hoffnung von Menschen, die irgendetwas damit verbinden. Dann stellen Sie sich in der Regel die Frage, ja, der Zug ist jetzt angefahren. An welcher Stelle des Zuges bin ich denn jetzt eigentlich? Also bin ich noch beim Aufsteigen oder wird morgen gleich der Kurseinbruch kommen? Und normalerweise sagen die Menschen dann, Mann, natürlich wird ein Kurseinbruch kommen, aber ich bin es nicht, der ihn jetzt erlebt, denn ich habe ja mein Börsengefühl oder ich habe die überlegene Anlagestrategie, weil ich das gestern in Hühnerknochen gelesen habe oder irgendetwas in der Bauart, nehmen sich also raus aus dem Geschehen, kaufen dann etwas und denken sich, ja, ich liege auf der richtigen Seite und es gibt 2 Möglichkeiten daraus, vielleicht haben sie recht oder sie haben halt Unrecht und dann haben sie halt den größeren Deppen als sie nicht gefunden.
Jetzt würde ich wieder an den Anfang des Interviews zurückkommen wollen und nochmal fragen, der Bitcoin ist ja angetreten, um dieses ganze Marktding, also diese Mittelsmänner, wenn es um Transaktionen im finanziellen Bereich geht, rauszunehmen, damit das Peer-to-Peer, also von Mensch zu Mensch stattfinden kann. Mittlerweile ist es eigentlich alles, was man damit machen kann, ist erpresserische Software bezahlen, Drogen im Internet kaufen und in Berlin auch einen Burger und man kann damit spekulieren. Man könnte sogar sich vielleicht hinstellen und sagen, das ist eigentlich Spekulation, also finanzielle Spekulation in seiner reinsten Form, weil nichts dahinter steht, nicht mal irgendwie eine Firma oder irgendwas. Kann man also sagen, Bitcoin von der Idee her ist gescheitert?
Bitcoin macht ja folgenden Gedanken eigentlich erst richtig warm. Geld ist überhaupt nichts Materielles, ist kein materielles Substrat, sondern Geld ist eigentlich nur eine Elektronenkonfiguration irgendwo in einem Netz. Mehr ist es nicht. Aber Sie haben das Recht, mit Geld irgendetwas zu machen. Sie können auch gegenüber jemandem, der Ihnen das gut geschrieben hat und für den Fall, dass Sie das nicht ausgeben können, können Sie rechtlich vorgehen. Und das bedeutet, die Banken sind nicht nur Vermittler für Geldgeschäfte, sondern sie sind in einem Staat, der auch die Rechte, die mit dem elektronischen Gelderwerb verbunden sind, durchsetzen kann. Und das kann Bitcoin sozusagen aus seiner inneren Struktur nicht, denn darauf wird verzichtet. Und deswegen hat sozusagen Bitcoin viele Vorteile, aber es hat eben auch die Nachteile, dass niemand darauf schaut, was man mit dem Geld macht und niemand dafür sorgt, dass die Rechte eingehalten werden, die mit dem Gelderwerb, den elektronischen, verbunden sind.
Vielen Dank für dieses Gespräch an den Philosophen und Mathematiker Wolfgang Buschlinger. Ein äußerst ernüchterndes, oder Markus? Nun doch kein Bitcoin?
Also ernüchternd finde ich das eher im Hinsicht auf die gesamte Menschheit. Da wird man schon sehr zynisch, wenn man hört, sozusagen wieder mit Geld und damit ja auch Menschenleben letztlich gespielt wird. Nee, sowieso kein Bitcoin. Also jetzt sowieso nicht mehr, weil die Blase zu dicht ist. Und weil ich mittlerweile auch gelesen habe, selbst wenn man die hat und dann theoretisch ganz reich ist, man kriegt die auch nicht so ohne weiteres los. Das dauert ja immer eine Weile und dann ist der Kurs vielleicht schon wieder geschwankt. Und Steam, eine große Spieleplattform, nimmt mittlerweile keine Bitcoin mehr an, weil die als Zahlungsmittel einfach zu unzuverlässig sind. Und generell habe ich eine Abneigung gegen neoliberale Spekulationssysteme. Deswegen nein, kein Bitcoin.
Obwohl es ja mal anders gedacht war, ich bin jetzt weg.
Verstehe. Ja. Hm. Ist vorbei für uns, das Bitcoin-Ding. Alles klar. Dann Netzmusik von Nolika, eine 27-jährige Französin, die in Belgien lebt und ein Faible für Katzen und Zimmerpflanzen hat. Das schreibt sie zumindest über sich selbst in ihrer Künstlerbiografie, die sie ins Netz gestellt hat.
Dass sie auch noch wunderbar verträumte Popsongs schreibt und singt, geht darin fast unter. Bedroom Songs heißt das aktuelle Download-Mini-Album, das mit ihrem Song All the Birds Hide Away eröffnet wird.
Podcast-Kritik.
Ja, heute geht es hier an dieser Stelle noch um einen Podcast.
Genau, und zwar geht es um den Podcast Dissect von Cole Kaschner,
der sich in epischer Breite mit einem einzigen Album beschäftigt. Und Heiko Bär hat ihn für uns gehört und das auch wieder auseinandergenommen.
Kurze Fangfrage zu Beginn. Was für eine Bedeutung hat ambitionierter Musikjournalismus im Jahr 2017? Beziehungsweise, wo findet er eigentlich überhaupt noch statt? Und was kann er noch erreichen, jenseits von reiner Produktempfehlung?
Welcome to Dissect, long-form musical analysis broken into short digestible episodes. I'm your host, Cole Kushner.
Cole Kushner ist Autor, Redakteur, Sprecher und Tontechniker in einer Person. Er arbeitet aus seiner Garage in Sacramento heraus in seiner Freizeit. Und Dissect ist seine Antwort auf diese Fragen. Er widmet sich einem, seiner Meinung nach, bahnbrechenden Album und seziert es dann. Im vergangenen Jahr war das Kendrick Lamar's To Pimp a Butterfly. In der aktuellen Staffel setzt er sich mit Kanye West's My Beautiful Dark Twisted Fantasy von 2010 auseinander. Er nimmt sich also die Zeit für ein 7 Jahre altes Album. Undenkbar im klassischen Musikjournalismus.
Kanye establishes a witty, wealthy, erratic, somewhat reckless character who's struggling with his relationship to fame, the fear of losing his creativity, escapism through drugs and women, and perhaps most of all, an internal confliction of self.
Was auffällt, Kanye West wird als Kunstfigur innerhalb des Albums interpretiert. Alle Entscheidungen innerhalb des Kunstproduktes Album werden ernst genommen. Kushner entwirft einen kulturellen Hintergrund. Er zieht die Ästhetik des Afrofuturismus heran, um Kanyes Videos zu analysieren, die oft zwischen dunklen afrikanischen Mythen und amerikanischen Dystopien pendeln. Er vergleicht mit Paganini, er zitiert musikalische Einflüsse und verwebt alles zu einer großen episodischen Erzählung. Jede Folge widmet sich in gut 30 bis 45 Minuten einem einzigen Song. Kushner analysiert die musikalische Mikroebene. Manchmal setzt er sich sogar ans Klavier, um einzelne Aspekte genauer zu beleuchten.
The melody is altered rhythmically, with sharp staccato notes interspersed in the horn version, where they are played long and sustained on the cello in the interlude. Let's hear both versions back to back on the piano alone. Now let's hear those two versions played simultaneously.
Im Gegensatz zur klassischen Plattenkritik, die sich mittlerweile oft auf Aspekte jenseits der Musik konzentriert, beschreibt und interpretiert Kushner die originäre künstlerische Äußerung selbst, die Musik. Er versteht das Album als Anstrengung, eine kohärente Geschichte zu erzählen. Das beinhaltet dann auch ganz schlicht die Frage, welche Songs aufeinander folgen.
Let's ask ourselves, what happens immediately after death? We supposedly see a bright light, don't we? Well, then it would be no coincidence that this funereal interlude acts as a bridge into another world. The subject of today's episode, All of the Lights. All of the Lights!
Gleichzeitig verbindet er elegant die Musik mit der öffentlichen Persona Kanye West. Dahinter steht natürlich die an sich offensichtliche Vorstellung, dass Kunst und Leben sich gegenseitig nicht nur sprichwörtlich imitieren, sondern schlicht aufeinander reagieren. So argumentiert er, dass Kanye Wests sehr öffentliches Drama, als er nach einigen unglücklichen Auftritten plötzlich in negativem Licht gesehen wurde vom Publikum, in diesem Album verarbeitet wird.
This combined with the blinding fury of the music behind her is starting to paint a subtle picture of what the song is really about. The reality of fame.
Ein Künstler, der zur Celebrity geworden ist und der mit der neuen Aufmerksamkeit umzugehen versucht. Kushner sortiert all die irren Äußerungen Kanyes, den Ego-Wahnsinn, die dramatischen Interviews und schält das Bild eines sensiblen Hochbegabten heraus. Am Ende versteht man nicht nur dieses Album neu, man versteht auch den Menschen Kanye West besser. Was könnte man mehr erreichen mit ambitioniertem Musikjournalismus? Und wenn es noch offene Fragen gibt, offene Enden, wartet immer noch die nächste Folge mit einem neuen Thema.
Which we'll thoroughly explore next time on Dissect.
Heiko Behr mit einer Kritik von Dissect, dem Podcast von Cole Kaschner.
Ja, das war Breitband fast schon für heute. Nach uns kommen gleich die Nachrichten und dann das Theatermagazin Rang 1 mit Susanne Burkhardt. Und alle Inhalte der Sendung kann man noch einmal hören oder die weiterführenden Links dazu sich anschauen unter breitband.deutschlandfunkkultur.de. Das ist immer noch dieselbe Adresse, aber ein neues Aussehen. Wir sind ziemlich umgezogen ins Mutterhaus sozusagen und haben nicht mal unser eigenes Blog, sondern einfach Teil der normalen Seite. Also Inhalte, alles wie immer, sieht nur ein bisschen anders aus.
Ganz genau. Markus, eine Frage an dich noch am Schluss dieser Sendung. Was muss passieren? Ich ziehe den Bogen jetzt zum Anfang, dass du dir einen digitalen Assistenten in die Bude stellst.
Ich bin wirklich, wirklich sehr hin und her gerissen über dieses ganze Thema, weil einerseits ist dieses digitale Sprachassistenten-Ding die Personifizierung des Science-Fiction gewordenen Wunschtraums, den ich mir gerne erfüllen möchte, weil das ist ja Star Trek, ne? Also Computer, tue dies und das und ich würde das so gerne ausprobieren. Aber die Sprachassistenten, die ich kenne, die man sich sinnvollerweise irgendwie hinstellen kann oder benutzen kann, sind halt alle von den großen Firmen, die jetzt, ich sage mal, aus Datenschutzperspektive nicht den allerbesten Ruf haben, um das zu sagen. Und solange das so ist, wird das nicht passieren. Das heißt, um die Frage ganz konkret zu beantworten, sobald es einen digitalen Sprachassistenten gibt, der lokal bei mir zu Hause arbeitet und nichts nach draußen weitergibt, dann fange ich an, drüber nachzudenken, mir auch so einen anzufangen.
Ich auch. Und ich bin ja auch so ein Alles-oder-Nichts-Typ. Also wenn, dann würde ich mir auch natürlich das Licht damit anmachen lassen und das Radio, also Alexa im Bad und so weiter. Aber nachdem ich ein großes Telekom-Unternehmen kürzlich 4 Tage lang ohne Internet, ohne Telefon, ohne Fernseher in einem Funkloch, in dem sich meine Wohnung befindet, hat sitzen lassen, habe ich dann gedacht, oh Gott, wenn ich jetzt noch Alexa hätte, dann hätte ich überhaupt nichts mehr.
Weil. Ja, aber die Argumentation ist schon komisch. Du sagst also wenn, dann richtig und weil das nicht geht, dann nichts.
Naja, und wenn dann der Datenschutz eingehalten wird.
Okay, das war schon auch. Ja. Gut. Dann verabschieden wir uns an dieser Stelle ohne digitale Sprachassistenten und haben zum Schluss noch eine kleine Netzmusik.
Genau. Und zwar kommt die von dem gleichnamigen Album von Daniel Stanish und Diego Chaves. Und darauf tummeln sich 10 experimentelle Elektropop-Songs, die zum Träumen und Tanzen einladen. Wir hören hier Thea.
Wir sind Markus Richter.
Und Vera Linz.
Und tschüss.
Tschüss.
Deutschlandfunk Kultur. Das Feuilleton im Radio.